Guten Morgen, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. In der Gegenwart dieses Gottes, des Dreieinigen, sind wir hier zusammen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ein Satz von Jesus soll uns diese Woche begleiten, der heißt: Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Ein etwas schwieriger Satz, den manche dadurch lösen, dass sie von erhöht sprechen, aber es steht da wirklich erhöht. Wir denken ja in der Karwoche besonders an das Leiden und Sterben von Jesus. Und mit diesem Satz für die angefangene Woche will uns Jesus daran erinnern, dass sein Leiden und Sterben nicht irgendein unglücklicher Zufall gewesen ist. Es ist Gottes Plan und der Auftrag von Jesus, um für alle Menschen eine Lebensperspektive zu eröffnen, die von nichts und niemand verstellt werden kann. Gottesdienst ist Teamwork. Wir machen uns, glaube ich, nicht immer klar, dass ungefähr ein Dutzend Menschen beteiligt sind, damit der Gottesdienst gelingt. Denn auch hier in der Gemeinde gibt es noch keinen selbstreinigenden Boden, sondern der muss geputzt werden, wie bei Ihnen zu Hause auch. Der Kaffee macht sich auch nicht von selbst. Wir haben Originalmusik, nicht von der Konserve. Das gibt es schon. In einigen Gemeinden im Osten ziehen die Pfarrerinnen und Pfarrer dann mit einem Ghetto-Blaster rum und spielen die Begleitung für Choräle ein, weil einfach die Orgel kaputt ist oder keiner da ist, der sie bedienen kann. Predigen wird Thomas Simmank, beten wird Berthild Balke. Geburtstag. Ist ja keine Frage, dass heute Menschen Geburtstag haben. Die Frage ist nur, ist jemand davon hier, dass wir ein Ständchen bringen können? Es traut sich niemand oder es hat keiner Geburtstag. Schade. Dann singen wir "Er weckt mich alle Morgen".
Thank you. Ich lese Verse aus Psalm 69. Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte. Denn mir ist Angst, erhöre mich eilends. Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie. Gott, deine Hilfe schütze mich. Wir beten. Herr, du hast uns diesen Ruhetag geschenkt. Wir durften aus dem Schlaf aufwachen und diesen neuen Tag erleben. Wir machen uns häufig keine Gedanken über dieses Geschenk, nehmen es als selbstverständlich hin, planen und gestalten unsere Tage nach eigener Vorstellung. Oft sind wir sprachlos unseren Mitmenschen und dir gegenüber. Wir haben nichts zu sagen, weil wir uns nicht die Zeit der Stille und des Hörens genommen haben. Wir haben nicht gehört, was du uns sagen wolltest. Das hatte Folgen für unser Leben und die Begegnung mit anderen Menschen. Vergib uns unsere Treulosigkeit. Schenke uns jetzt Ruhe und offene Ohren für dein Wort. Wir suchen deine Nähe. Wir sehnen uns nach dir und spüren doch, wir sind nicht offen dafür. Wir sind noch so beschäftigt mit unserer kleinen Welt. Wir wollen bei dir lernen, was wirklich zählt. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich.
Thank you.
Gott, ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Gott in der Höhe sei Preis und Ehr.
Wir hören den klassischen Text für den heutigen Sonntag, Palmsonntag, aus Johannes 12, Verse 12 bis 19. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel hin, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es, dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden sie nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genau so empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Wir antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens und wenn Sie können, stehen Sie bitte dazu auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Herzlichen Dank für die zusammengelegten Sammlungen am letzten Sonntag. Es sind 538,61 € zusammengekommen. Während des folgenden Liedes wird die Klingelbeutelkollekte gesammelt für diakonische Aufgaben in unserer Gemeinde. Der Beutel klingelt aber nicht. Früher waren da unten kleine Bimmeln dran. Und noch früher waren die an Stangen. Und in meiner Vikariatsgemeinde gab es dann eine alte Anordnung für den Küster, dass er während der Predigt mit der umgekehrten Stange vom Klingelbeutel durch die Reihen geht und die anstupst, die während der Predigt eingenickt waren. Ich kann mich nur wiederholen, wie hier die Spenden beim Konzert erbeten worden sind. Wir freuen uns über jeden Euro und Cent und am meisten über Scheine. Am Ausgang wird nochmal gesammelt, nämlich für die diakonische Kinder- und Jugendhilfe. Und zwar sollen Projekte der Inklusion gefördert werden. Da reden wir ja so gerne von. Und dann merken wir, wie schwierig das ist, in die Praxis umzusetzen. Da sind auf einmal Türen zu schmal für einen Rollstuhl. Oder dann ist da doch noch irgendwo eine Stufe. Oder wie mir eine Bekannte erzählte, die unterrichtet, die sagt, wir müssen jedes Mal, wenn die beiden Rollstuhlfahrer, die wir jetzt in der Klasse haben, die Tische wegräumen. Verstehen Sie, jede Pause, wo die rausfahren, räumen die erstmal die Tische weg, fahren wieder rein, ja, mühevoll. Und wir können dafür sorgen, dass es dann wenigstens nicht am Geld scheitert. Jetzt gleich für unsere Aufgaben in der Diakonie und am Ende für die Inklusion der Kinder- und Jugendhilfe. Jetzt singen wir das Predigtlied.
Alle Morgen erweckt mir selbst das Ohr. Gott, unser Herr, das haben wir gesungen und du hast uns heute geweckt. Wir sind hier zusammengekommen, um dich zu loben und wir bitten dich, dass du jetzt unser Ohr weckst, dass du uns offene Ohren gibst für dein Wort, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, dass es bei uns Auswirkungen hat und uns verändert. Amen. Meine Frau und ich spielen manchmal sogenannte Escape-Spiele. Ich weiß nicht, ob das jemandem hier was sagt. Also es gibt auch Escape Rooms, das ist nochmal was anderes, aber es gibt auch Escape Spiele, das sind kleine Spiele, die kommen in der normalen Schachtel. Und da muss man meistens irgendwie einen Kriminalfall lösen oder ein anderes Geheimnis oder Rätsel. Und man darf so nach und nach, das steht dann in der Spielanleitung, darf man Karten auspacken und irgendwelche Seiten aufblättern in einem Heft, das da dabei ist. Und so immer mehr Dingen auf die Spur kommen und nach das Puzzle zusammensetzen und den Fall lösen. Das macht richtig viel Spaß, kann ich nur empfehlen. Und ganz oft ist es bei diesem Spiel so, dass man zwischendurch irgendwas auspackt oder jetzt eine Karte anschauen darf und dann denkt man erstmal, was hat das jetzt mit irgendwas zu tun? Das passt doch gar nicht. Da steht irgendeine Uhrzeit oder sonst was und man denkt sich, was soll das jetzt mit dem Fall zu tun haben? Und erst 10, 20 Minuten später, eine Stunde später, plötzlich macht es Klick und alles fügt sich zusammen. Ein bisschen ist es so mit dem Predigttext heute. Wir feiern heute Palmsonntag. Das ist der Tag, an dem wir feiern und wir uns erinnern, wie Jesus auf einem Esel nach Jerusalem eingezogen ist. Wilfried hat es gerade vorgelesen aus Johannes 12. Und daran schließen sich die Ereignisse der Karwoche und von Ostern an. Und der Predigttext, wenn man den aufschlägt in der Bibel, vielleicht haben das einige vor dem Gottesdienst schon getan, der hat auf den ersten Blick gar nichts mit Palmsonntag zu tun. Der steht im Alten Testament, also nicht im Neuen, wo uns all das über Jesus berichtet wird. Es ist also Jahrhunderte vor Jesus geschrieben worden. Es wird dementsprechend auch nirgends Jesus erwähnt. Und auch von Kreuzigung und Auferstehung ist nicht die Rede. Und doch ist dieser Predigtext gut gewählt für den Einstieg in die Karwoche. Und ich hoffe, dass ich das in dieser Predigt so ein wenig deutlich machen kann und sich nach und nach diese Puzzleteile zusammensetzen. Ich lese den Text erstmal vor, der steht in Jesaja 50, die Verse 4 bis 9 und ich lese nach der Guten Nachricht Übersetzung. Das ist auch an der Wand. Gott, der Herr, hat meine Zunge in seinen Dienst genommen. Er zeigt mir immer neu, was ich sagen soll, um die Müden zu ermutigen. Jeden Morgen lässt er mich aufwachen mit dem Verlangen, ihn zu hören. Luthertext, er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr. Begierig horche ich auf das, was er mir zu sagen hat. Er hat mir das Ohr geöffnet und mich bereit gemacht, auf ihn zu hören. Ich habe mich nicht gesträubt und bin vor keinem Auftrag zurückgescheut. Ich habe meinen Rücken hingehalten, wenn sie mich schlugen, und mein Kinn, wenn sie mir die Barthaare ausrissen. Ich habe mich von ihnen beschimpfen lassen und mein Gesicht nicht bedeckt, wenn sie mich anspuckten. Sie meinen, ich hätte damit mein Unrecht eingestanden. Aber der Herr, der mächtige Gott, steht auf meiner Seite. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie einen Kieselstein und halte alles aus. Ich weiß, dass ich nicht unterliegen werde. Ich habe einen Helfer, der meine Unschuld beweisen wird. Er ist schon unterwegs. Wer wagt es, mich anzuklagen? Er soll mit mir vor den Richter treten. Wer will etwas gegen mich vorbringen? Er soll kommen. Der Herr, der mächtige Gott, tritt für mich ein. Wer will mich da verurteilen? Alle, die mich beschuldigen, müssen umkommen. Sie zerfallen wie ein Kleid, das von Motten zerfressen ist. Dieser Text stammt aus dem Buch des Propheten Jesaja, und zwar dort aus dem zweiten Teil. Und das ist ein Abschnitt, das beginnt in Kapitel 40. Da wird über die Zeit gesprochen, in der das Volk Israel im sogenannten babylonischen Exil ist. Also da sind sie unfreiwillig verschleppt worden nach Mesopotamien, nach Babylon. Und für diese Zeit kündigt jetzt dieser Teil des Jesaja-Buches die Rückkehr an, dass das Volk aus Mesopotamien zurückkehren können wird in ihr eigenes Land, in das Land Israel. Und es wird das Bild von einer Heilszeit gezeichnet, also einer Zeit, in der dieses Volk auch innerlich zu Gott umkehrt und auch die anderen Völker zu Gott kommen werden, den Gott Israels anbeten werden. Es wird eine Friedenszeit verheißen. Und Teil dieser ganzen Schilderungen diesen Kapiteln sind vier sogenannte Gottesknechtslieder. Das sind vier kurze Passagen, in denen über einen Knecht Gottes oder Diener Gottes gesprochen wird, der von Gott dazu beauftragt ist, diese Wende herbeizuführen. Ich habe das hier mal an die Wand mitgebracht. Die Passagen sehen Sie da in Jesaja 42, 49, 50, das ist unser Predigtext, und 52, 53. Und ich habe vorher auch mal geschaut, in der Gottesdienstbibel sind die auch jeweils überschrieben, irgendwas mit der Knecht Gottes und so weiter. Also man findet das ganz gut in den Bibeln. Meistens ist das durch die Überschriften angezeigt, wenn Sie das später auch mal zu Hause nachlesen wollen. Es geht also um diesen Knecht Gottes, Diener Gottes, der das Heil bringt. Und seit jeher hat sich den Lesern die Frage gestellt, wer ist dieser Knecht Gottes, über den hier gesprochen wird? Man kann natürlich überlegen, das ist der Prophet selbst, ja, der auch das Buch, diese ganzen Texte geschrieben hat, die Prophetien. Die Schwierigkeit ist, dass das, was dieser Knecht Gottes tut, an vielen Stellen über das hinausgeht, was eigentlich der Prophet tut. Ja? Es wird über diesen Knecht gesagt, dass er das Heil zu allen Nationen bringt. Das ist jetzt also nicht etwas, was die Propheten des Alten Testaments, was auf die zutrifft. Und es geht auch um Ereignisse, wie gesagt, die aus der Sicht des Buches in der Zukunft liegen, die angekündigt werden, eine kommende Heilszeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass diese Person für das Volk Israel als Ganzes steht. Sozusagen eine Personifikation. Das würde an einigen Stellen gut passen in diesen Texten. An anderen Stellen trifft es aber dann, haut es nicht so ganz hin. Da wird gesagt, dass dieser Diener das Volk Israel rettet. Ja, aber wie soll das Volk Israel retten? Das passt irgendwie nicht. Und auch die Beschreibung, dass er auf Gott hört, wie wir es auch in unserem Text sehen werden, dass er treu ist, das passt nicht so gut zu vielen Aussagen, die im gleichen Zusammenhang über das Volk gemacht werden, das eben oft widerspenstig ist und Gott nicht treu ist. Also auch das haut nicht so richtig hin. Eine dritte mögliche Deutung ist, dass es sich hier um messianische Texte handelt. Dass hier also über den Messias gesprochen wird, über eine Person in der Zukunft, die kommen wird, also ein Individuum, das dieses Heil bringen wird, das von Gott beauftragt sein wird. Und es ist natürlich nicht überraschend, dass die ersten Christen, als sie Nachfolger Jesu wurden, alles Mögliche mit Jesus erlebt haben, dass sie diese Texte, die sie ja sehr gut kannten, auf Jesus bezogen haben, dass sie das gelesen haben und gesagt haben, Moment, das ist doch eigentlich jetzt erfüllt. Was wir jetzt erleben, das passt genau zu dem, was Jesaja in seinem Buch gesagt hat. Christen lesen diese vier Gottesknechtslieder also seit jeher als Texte über den Messias Jesus. Und genau dasselbe will ich heute auch machen. Ich glaube nämlich unabhängig, ob jetzt diese Texte damals wirklich als Weissagung über den Messias geschrieben wurden oder über eine andere Person, dass sie sich in Jesus am allerbesten endgültig erfüllt haben. Das will ich mir jetzt mit Ihnen gemeinsam anschauen. Es geht damit los in Vers 4 und 5, dass der Knecht oder Diener Gottes seinen Auftrag, seine Tätigkeit beschreibt. Gott, der Herr, hat meine Zunge in seinen Dienst genommen. Er zeigt mir immer neu, was ich sagen soll, um die Müden zu ermutigen. Jeden Morgen lässt er mich aufwachen mit dem Verlangen, ihn zu hören. Begierig horche ich auf das, was er mir zu sagen hat. Er hat mir das Ohr geöffnet und mich bereit gemacht, auf ihn zu hören. Ich habe mich nicht gesträubt und bin nicht vor keinem Auftrag zurückgescheut. Drei Dinge sind hier wichtig. Erstens wird mehrfach betont, dass alles, was der Sprecher, dieser Gottesdiener sagt, von Gott kommt. Gott hat meine Zunge in seinen Dienst genommen. Jeden Morgen hört der Diener auf das, was Gott ihm zu sagen hat. Er sagt nicht, was ihm selbst in den Sinn kommt. Er ist ein Gesandter Gottes. Was lesen wir in den Evangelien über Jesus? Zum Beispiel in Markus 1, Vers 35. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Und das kommt noch öfter. Und in Johannes 12, 49, auch in dem Kapitel, aus dem vorher gelesen wurde, da sagt Jesus, denn ich habe nicht aus mir selbst herausgeredet. Der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir aufgetragen, was ich reden und verkünden soll. Jesus hat uns nicht mitgeteilt, was ihm so unter der Dusche eingefallen ist, durch den Kopf gegangen ist. Seine Botschaft kommt von Gott. Genau wie es der Diener Gottes in Jesaja 50 sagt. Zweitens sagt dieser Gottesknecht über sich, dass er sich nicht vor dem Auftrag gesträubt hat. Ja gut, das ist doch völlig normal, denken wir jetzt vielleicht. Warum sollte man sich davor sträuben, wenn Gott einem so schöne Worte zu sagen gibt? Jein, ja, eigentlich sollte es so sein im Idealfall. Und doch haben wir im Alten Testament ein Beispiel nach dem anderen von Propheten, die alles andere auf Bock darauf haben, das weiterzugeben, was Gott ihnen eingibt. Mose möchte nicht gegen den Pharao antreten, weil er findet, dass er so schlecht reden kann. Jeremia findet sich zu jung, Jesaja hält sich für unrein, Elia fühlt sich alleingelassen, Habakuk findet Gottes Plan überhaupt nicht einleuchtend, der Prophet Jona, das kennen Sie, der rennt sogar davon, versucht vor Gott zu fliehen. Wenn in der Bibel also etwas normal ist, dann eher, dass die Propheten dem Auftrag nicht nachkommen wollen, dass sie sich sträuben. Auch das mag ein kleiner Hinweis sein in unserem Text, dass dieser Diener, der hier spricht, eben nicht ein Prophet wie die anderen ist, sondern mehr. Auch Jesus ist nicht ein Prophet wie all die Propheten vor ihm. Er ist Gottes Sohn. Drittens ist in diesen zwei Versen interessant, was der Auftrag des Dieners ist. Die Müden zu ermutigen. Es wird nur das gesagt. Das ist das Einzige, was über diese Botschaft gesagt wird, die der Diener den Menschen bringt. Müde, das meint hier nicht nur Menschen, die einen langen Tag hatten oder eine kurze Nacht, ja, die man jetzt mit der Klingelbeutelstange wieder aufwecken muss. Das ist in einem generelleren Sinn. Erschöpfte, körperlich, geistig, geistlich, Menschen, die in verschiedener Hinsicht am Ende sind, nicht mehr weiter wissen. Auch das passt zu Jesus. In Matthäus 11, Vers 28, da sagt Jesus, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Überall in den Evangelien lesen wir, wie Jesus Menschen im weitesten Sinne entlastet, sie körperlich gesund macht, ihnen Essen gibt, sie aus Sünde und aus falschen Denkmustern befreit. Also auch in dieser Hinsicht, denke ich, ist Jesus die ultimative Erfüllung dieser Rede vom Gottesknecht. Schauen wir uns die nächsten zwei Verse an, Vers 6 und 7. Da wird beschrieben, wie der Gottesdiener seinen Rücken hingehalten hat, sich hat schlagen und bespucken lassen. Aber wie er sein Gesicht hart macht wie einen Kieselstein und alles aushält. Das ist nun sehr überraschend. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist beim Lesen. Wir haben gerade gelesen, dass der Diener Gottes die Müden, die Erschöpften ermutigt. Da würde man ja erwarten, dass die Leute ihm dankbar sind, ihn feiern. Aber jetzt geht es ganz unvermittelt in eine andere Richtung. Er wird angefeindet, beschimpft, misshandelt, und zwar in der schlimmsten Form. Ja. Ins Gesicht schlagen, ins Gesicht spucken, den Bart ausreißen. Also der Bart, das war damals ganz ähnlich wie heute in manchen Kreisen so ein Statussymbol. Ja. Also wenn man den Bart ausrauft, das ist wirklich die schlimmste Form der Demütigung. Was für ein Hass, der dem Gottesknecht hier entgegenschlägt. Aber auch das passt zu Jesus, wie wir ihn aus den Evangelien kennen. Eigentlich müsste man erwarten, dass die Leute Jesus dankbar sind, dass sie sich über seine Friedensbotschaft freuen, über seine sanfte, liebevolle Art. Und viele tun es auch. Wir haben es vorher gehört, wie Jesus zu Beginn der Karwoche feierlich empfangen wurde in Jerusalem. Aber genauso sehen wir im Neuen Testament, gibt es sehr viele, die Jesus loswerden wollen, weil er die Wahrheit aufdeckt, weil er Dinge sagt, die manche nicht gerne hören. Was wir hier über den Gottesknecht lesen, das geschieht im Neuen Testament mit Jesus. Zum Beispiel in Matthäus 26, als Jesus zum Tod verurteilt wird, da steht, da spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten, einige gaben ihm Ohrfeigen. Das Erstaunliche ist nun aber, wie der Knecht reagiert. Er macht sein Gesicht hart wie einen Kieselstein, steht hier. Das Bild, das ist so ein alttestamentliches Bild, was vielleicht für uns ein bisschen missverständlich ist, weil bei so einem harten Gesicht denken wir eher an Verbitterung, an jemand, der resigniert hat. Ja? Aber das ist hier nicht gemeint. Das Bild soll zeigen, dass dieser Gottesdiener sich nicht schämt, obwohl er von außen sozusagen beschämt wird. Denn er weiß, dass er keinen Grund hat, sich zu schämen. Gott ist auf seiner Seite. Genauso wird es im Neuen Testament von Jesus geschildert. Als die Soldaten und die Volksmenge Jesus beschimpfen und misshandeln, da lässt er alles über sich ergehen. Aber nicht im Sinne einer passiven Resignation, dass er einfach aufgegeben hat und nichts mehr tun kann, sondern weil er über den Anfeindungen steht, weil er weiß, dass er im Recht ist. Er hat es gar nicht nötig, darauf zu reagieren. Was dieser Gottesknecht in Jesaja und Jesus im Neuen Testament machen, das ist das, was Walter Wink den dritten Weg Jesu nennt. Jesus könnte als einen Weg den Weg einschlagen, dass er auf die Gewalt mit Gewalt reagiert, dass er zurückschlägt. Er könnte als eine zweite Option versuchen, der Gewalt zu entgehen, und er hatte Möglichkeiten in seinem Leben, abzuhauen, sich zurückzuziehen oder auch noch vor Gericht einen Rückzieher zu machen, zu sagen, ich nehme alles zurück, ich beuge mich vor dem Kaiser oder vor dem Hohepriester. Aber Jesus wählt einen dritten Weg. Er wehrt sich nicht und er weicht der Gewalt nicht aus, sondern er stellt sich der Gewalt. Und gerade dadurch, gerade durch sein souveränes Auftreten, zeigt er, dass er der Stärkere ist und dass er Gott auf seiner Seite hat. In den letzten zwei Versen unseres Gottesknechtslieds kommt dieser Konflikt zwischen den Gegnern und dem Diener Gottes zu seinem Höhepunkt. Ich habe einen Helfer, der meine Unschuld beweisen wird. Er ist schon unterwegs. Wer wagt es, mich anzuklagen? Er soll mit mir vor den Richter treten. Hier wird das Bild einer Gerichtsverhandlung gezeichnet. Das sieht man ganz deutlich an dem Begriff, ja, Richter, Anklage, vortreten, etwas vorbringen. Aber eigentlich kommt es gar nicht zur Verhandlung. Denn der Gottesknecht sagt, niemand kann mich verurteilen. Das sind ja rhetorische Fragen. Wer könnte mich anklagen? Ja. Gott beweist meine Unschuld. Jetzt werden die Aufmerksamen unter Ihnen sagen, ja, Moment, bisher hat das ja immer gut gepasst mit Jesus. Aber hier geht das doch jetzt auseinander. Jesus wurde doch verurteilt. Jesus wurde angeklagt, für schuldig erklärt, hingerichtet. Gott hat ihn nicht davor verschont. Gott war nicht an seiner Seite, um ihn im letzten Moment zu entlasten und gerecht zu sprechen. Und Sie haben natürlich völlig recht. Hier gehen die beiden Plots auseinander. Und doch passen auch diese Verse zu Jesus. Jetzt muss ich alle, die die Ostergeschichte noch nicht kennen, bitten, kurz die Ohren zuzuhalten oder rauszugehen, denn ich werde jetzt verraten, wie es weitergeht. Ich verrate Ihnen, was am Ostersonntag passiert. Nach seiner Verurteilung und Hinrichtung, 3 Tage nach seinem Tod, wird Jesus durch Gott wieder von den Toten auferweckt. Das werden wir in einer Woche feiern, am Ostersonntag. Also es stimmt, Jesus wird hingerichtet, angeklagt, verurteilt und hingerichtet. Und doch bleibt er am Ende der Sieger. Auch wenn es alles danach aussieht, dass es zu Ende ist, dass Jesus verloren hat, dass seine Feinde gewonnen haben. Am Ende erweckt Gott ihn wieder zum Leben und macht damit deutlich, Jesus war die ganze Zeit im Recht. Das Todesurteil traf ihn, obwohl er unschuldig war. Und durch die Auferstehung beweist Gott, besiegelt Gott, der Vater, endgültig die Unschuld seines Sohnes. In einem tieferen Sinn passen also auch diese Verse sehr gut zu Jesus. Wer will ihn verurteilen? Die, die es versucht haben, sind gescheitert. Vers 9 wird hier das Bild von einem Kleid genommen als Beispiel, als Veranschaulichung dafür. Wie ein Kleid, das nach und nach von Motten zerfressen wird und zerfällt, so geht es diesen Gegnern Jesu. Letztlich ist ihre ganze Anklage auseinandergefallen und Jesus hat triumphiert. Ich hoffe, dieser Durchgang durch den Text hat Ihnen das auch ein wenig deutlich gemacht, dass die ersten Christen guten Grund hatten, hier Jesus wiederzufinden. Dass wir diesen alttestamentlichen Abschnitt zu Beginn der Karwoche lesen, das zeigt uns, dass Jesus eben nicht, aber so mir nichts, dir nichts, in die Welt gestolpert ist, sondern es war Teil von Gottes Plan. Gott wusste, was er tut, als er Jesus zu uns gesandt hat. Und es deutet sich schon im Alten Testament an. Und noch was will ich abschließend sagen. Als Christen werden wir ja immer wieder aufgefordert, in der Bibel dem Beispiel Jesu zu folgen. Und ich glaube, da ist auch die vor uns liegende Karwoche eine gute Gelegenheit, das ganz bewusst zu machen, auch in Vorbereitung auf Ostern. Dem Beispiel Jesu folgen. Vielleicht bietet ja gerade dieser Text heute einige Anhaltspunkte dafür. Wir können das nochmal durchsehen. Wir haben gesehen, dass Jesus Gottes Botschaft weitergibt, um die Erschöpften zu ermutigen. Dass er jeden Morgen auf Gottes Wort hört. Das tun wir heute Morgen. Wir können es auch in den nächsten Tagen tun. Und wäre es nicht schön, wenn unsere Gemeinde immer mehr ein Ort wird, wo erschöpfte Heckinghauser ermutigt werden, gestärkt werden, erfrischt werden, wo sie Hoffnung fassen können, wo sie Leben finden, wo ihr Leben wieder heil gemacht wird. Wir haben gesehen, dass Jesus Gewalt nicht mit Gewalt begegnet ist, dass er auch nicht davor zurückgewichen ist, sondern dass er diesen dritten Weg eingeschlagen hat, sich der Gewalt zu stellen. Vielleicht kommen wir in dieser Situation, in dieser Woche in Situationen, in denen wir angefeindet werden, vielleicht sogar wegen unseres Glaubens. Ich wünsche uns, dass Gott uns dann die Kraft gibt, dass wir mutig und aufrecht zur Wahrheit stehen und das Richtige tun. Und wir haben gesehen, dass Jesus sich sicher war, dass Gott im Recht ist. Und das gilt auch für uns. Das wird im Neuen Testament ganz bewusst über die Christen gesagt. Paulus schreibt in Römer 8, wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden, sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Das ist es, was wir, wie gesagt, in dieser Woche und am nächsten Wochenende feiern werden, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist und Gott uns gerecht spricht. Ich wünsche uns, dass wir wie der Gottesknecht in dem Lied daran glauben können. Der Herr, der mächtige Gott, tritt für mich ein. Amen. Thank you.
Wir haben eben in der Predigt gehört, dass Jesus der ist, der für die Müden da ist. Und ich bitte euch und Sie ganz herzlich, in der nächsten Zeit für jemanden zu bitten, ich glaube, der auch ganz schön müde ist. Müde vor Krankheit. Der Christian Höhne ist mit einer Mandelentzündung krankgeschrieben worden. Na gut, dann nimmt man Antibiotikum. Aber es war dann doch sehr viel mehr. Da war noch so ein Virus und es geht ihm gar nicht gut und er ist am Freitag ins Krankenhaus gegangen. Der Arzt hatte ihm das geraten. Und wenn so unser Pfarrer krank ist, dann denke ich, ist das ganz wichtig, dass wir für ihn beten. Für die anderen Gemeindeglieder auch, die krank sind und von denen wir wissen. Aber ich glaube, er braucht unsere Fürbitte ganz nötig. Wir werden auch gleich in der Fürbitte an ihn denken, aber wenn Sie zu Hause es auch tun. Und von daher mussten wir die Gottesdienste für die nächste Woche alle ein bisschen umändern. Aber das schaffen wir in Heckinghausen.
Vorher noch zwei Informationen. Betelsammlung vom 29. April bis 3. Mai, das ist die Woche nach den Osterferien. Abgabestelle ist wie immer die linke Garage am Paul-Gerhardt-Haus, von unten von der Heckinghauser Straße zugänglich. 10 bis 19 Uhr, samstags nur bis 12 Uhr. Sie haben vielleicht beim Reinkommen schon die Säcke gesehen, die am Ausgang liegen, da können Sie sich bedienen. Und dann können wir uns Zahlen ansehen vom das Haushaltsbuch und die Kapitalflussplanung. Des Gemeindeverbandes. Ich möchte das nicht lächerlich machen. Die Kirche hat viel Privilegien. Sie darf ihre Gesetze selber machen, kann selber bestimmen, wie sie mit dem Geld umgeht. Und dann ist es, denke ich, nur fair, dass zum Beispiel das Finanzgebaren auch transparent gemacht wird. Und dazu dient das. Diese Zahlen sind eben einsichtig vom 15. bis 18. April, also jetzt in der kommenden Woche, im Verwaltungsamt 9 bis 12 Uhr oder donnerstags zusätzlich von 15 bis 17 Uhr. Also wen das interessiert, kann die genauen Angaben gerne nochmal bei mir erfragen. Es ist schon gut, dass wir da auch mit offenen Karten spielen. Und dann Einladung zu den nächsten Gottesdiensten. Heute um 18 Uhr feiern wir hier Anbetungsgottesdienst. Karfreitag, wie gewohnt 10.30 Uhr, hier im Paul-Gerhardt-Haus Abendmahlsgottesdienst mit Pfarrer Achim Wellnitz. Ostersonntag, 6 Uhr, ist ziemlich früh, Gottesdienst zur Osternacht, gestaltet von Familie Wand-Waskönig. Zur Belohnung gibt es dann anschließend Frühstück, also Sie können hier ungegessen hinkommen. Sie kriegen anschließend Frühstück im Café Johannes. Und dann um 10.30 Uhr ein Gottesdienst mit Wilfried von Bauer. Kennen Sie, ne? Ostermontag, 22. April, 17 Uhr in der Gemarker Kirche ein Abendgottesdienst mit Pfarrerin Köster Schneider und der Amazing Praise Band. Zur Fürbitte stehen Sie bitte auf, soweit Ihnen das möglich ist. Gestorben ist und in der vergangenen Woche mit dem Bekenntnis zur Auferstehung der Toten ist Herr Gerd Bohlen beerdigt worden. Er starb im Alter von 92 Jahren.
Herr, wir danken dir für das lange Leben von Gerd Bohlen. Du hast ihn zu dir genommen. Sei du bitte bei seiner Familie und allen Menschen, die um ihn trauern. Schenke du ihnen und uns die Gewissheit, dass du auch der Herr über den Tod bist und er uns nicht von dir trennen kann. Du hast gesagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Wir bitten dich für Christian Höhne, lass ihn das jetzt in ganz besonderer Weise merken und spüren. Strecke du deine heilende Hand über ihn aus und schenke ihm Gesundheit und mach ihn ruhig in dir. Herr Jesus Christus, du hast dein Leben in einer ganz besonders engen Verbindung zu Gott gelebt. Alles, was du geredet und getan hast, geschah in Gottes Auftrag und mit seiner Vollmacht. Du hast immer nach Gottes Willen gefragt. In der Begegnung mit Menschen hast du gezeigt, wie groß und zugewandt Gott für uns Menschen ist. Dein Wort hat Menschen geheilt und verändert. Lass uns ganz nah an dir bleiben. Wecke du unsere Ohren, damit wir wissen, wann wir reden und wann wir schweigen sollen. Wenn dein Wort unbequem ist, lass uns nicht zurückweichen, sondern standhaft bei dir bleiben. Herr, es gibt so viele müde und ratsuchende Menschen. Schenke uns die Gabe, sie wahrzunehmen und zur richtigen Zeit mit ihnen zu reden und zu helfen. Mache uns jeden Tag neu von dir abhängig und gehorsam. Befähige Verantwortliche in Politik und Öffentlichkeit, nach dir und deinem Willen zu fragen. Gib ihnen Mut, mit ihrem Handeln auch gegen den Strom zu schwimmen. Treib unseren Willen, dein Wort zu erfüllen. Hilf uns gehorsam, wirken deine Werke. Und wo wir schwach sind, da gib du uns Stärke. Gemeinsam beten wir weiter. Unser Vater im Himmel.
Der Herr helfe euch, euer Denken und Wollen ganz an Gottes Liebe auszurichten und mache euch standhaft, wie er selbst, Christus, standhaft war. Amen. Thank you.
Ich bin.